Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Haben Sie sich schon mal gefragt, welches der optimale Blutdruck bei Frühgeborenen ist und was Sie beim niedrigen Blutdruck machen sollten? Dann heiße ich Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast Dr. Christoph Schwarz aus Heidelberg. Christoph, schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir etwas tiefer in das Thema Automatisierung bzw. künstliche Intelligenz und Hämodynamik in der Neonatologie einzutauchen. Also, herzlich willkommen.
Danke Mario, freue mich dabei zu sein.
So, bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich dich natürlich kurz vorstellen. Dr. Christoph Schwarz, du hast zunächst in Jena angefangen, Physik zu studieren und bist dann zur Medizin gewechselt, hast dann deine Ausbildung zum Kinderarzt und Neonatologen in Tübingen gemacht und zwischendurch warst du für einige Jahre in Irland am Infant Research Center in der Arbeitsgruppe von Gene Dempsey, um dich da mit der Thematik künstliche Intelligenz und Hämodynamik bei Neugeborenen intensiver zu beschäftigen. Und seit Ende vorigen Jahres bist du Oberarzt am Universitätsklinikum Heidelberg und bildest dich da in der Kinderintensivmedizin weiter. Habe ich irgendwas vergessen, was für dich noch von Bedeutung ist?
Ja, also jetzt zur aktuellen Situation. Also ich darf in Heidelberg nicht nur klinisch arbeiten, sondern darf ja auch eine Clinician Scientist oder Physician Scientist Teilstelle sozusagen haben und darf so eine interdisziplinäre klinische Forschungsgruppe entwickeln, wo wir versuchen, eben Technologie und Klinik Berufsgruppen übergreifend zu etablieren, Krankenschwestern, Hebammen, Geburtshelfer, Pränataldiagnostiker, aber eben auch Ingenieure, Physiker und Programmierer, Bioinformatiker sozusagen in einer Gruppe zu vereinen und hier was aufzubauen in Heidelberg.
Da hast du ja einiges vorgenommen. Respekt. Ich bin gespannt. Aber zur weiteren Einstimmung frage ich immer meine Gäste noch nach einem besonderen Erlebnis in deiner bisherigen Laufbahn oder einer Erfahrung, die du gerne mit uns teilen möchtest. Hast du auch was?
Ja, also das ganz am Anfang, als ich eingearbeitet wurde, sozusagen noch ganz grün hinter den Ohren, frisch von der Uni, fand ich das ganz schön, dass ich die Möglichkeit bekommen hatte, während der Einarbeitungsphase in der Neo auch mal mit dem Pflegepersonal einen Tag mitzulaufen und quasi mir das anzuschauen, wie die Pflegenden quasi mit den Kindern umgehen, auch so einfache Sachen, wie man das handelt, sozusagen so ein kleines, unreifes Kind. Und das habe ich als ganz, ganz besonders in Erinnerung, weil mir da auch vieles nochmal klar geworden ist, was mir so vom Studium her nicht eindeutig klar war. Also diese Sichtweise, die wir in Tübingen da leben, dieses NIDCAP, weiß nicht, ob dir das was sagt, also diese Individualität der Kinder zu sehen und zu akzeptieren und zu sehen, wie unterschiedlich diese extrem unreifen Kinder sind, dass es da kleine, ganz entspannte gibt und aber auch ganz aufgeregte. Und dass die natürlich, dass sie auch träumen, weiß nicht von was, aber das hat mich unglaublich beeindruckt, das alles zu sehen und diese kleinen Menschen als Persönlichkeiten zu erfassen. Das fand ich ganz beeindruckend, das hat mich stark bewegt.
Ist ja toll. Also ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist extrem wichtig. Wir machen es bei uns auch immer, dass die Assistenten, die auf die Stationen rotieren, einen auf zwei Stationen jeweils einen Pflegetag haben, weil ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist wichtig. Und ich habe ja vor meinem Studium Krankenpfleger gelernt und unter dem Aspekt habe ich da auch immer noch einen ganz anderen Blick und denke, diese Interaktion zwischen den Berufsgruppen, ja, muss man einfach mal reingucken, was die anderen machen. Aber um jetzt in die aktuelle, um das Thema besser reinzukommen und die aktuellen Entwicklungen besser verstehen zu können, möchte ich starten mit einer kurzen Bitte. Kannst du uns auch kurz berichten, wie die Situation zu der Zeit war, als du in die Neonatologie eingestiegen bist? Bezüglich Hämodynamik, künstliche Intelligenz, Automatisierung?
Absolut. Also das ist natürlich noch gar nicht so ewig her und ich glaube, vieles hat sich seitdem noch gar nicht gewandelt. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnte rund. Und wir hatten viele Standards, wir hatten aber eigentlich gar nicht so viel Evidenz dafür. Es gab viel Handarbeit, sowohl was Papierkram, Dokumentation betrifft. Und letztendlich, ja, viel Zeit am Computer verbracht, Briefe geschrieben, die Station gemanagt. Und die wenn man so die Lehrmeister, die ich am Anfang haben durfte, wenn ich die so zitieren darf, die haben schon gesagt, Mensch, früher, da waren wir mehr am Krankenbett und ihr müsst jetzt ganz schön viel die Tastatur bedienen und aufschreiben. Aber das letztendlich, was die Hemodynamik betrifft, ist, als ich angefangen habe, war Echo jetzt noch nicht so ganz stark verbreitet in der Nähe. Da gab es, wenn man so eine Fragestellung hatte, hat man meistens einen Kinderkardiologen dazu gerufen. Und da sehe ich jetzt eigentlich so eine spannende Entwicklung, dass immer mehr Leute wirklich da den Schallkopf in die Hand nehmen, gar nicht nur das Herz angucken, sondern natürlich auch Schädelsonografieren, Abdomensonus selber machen, Lungen-Ultrasound, also Lang-Ultrasound mit reinnehmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, die es jetzt auch viel Verständnis für die einzelnen Krankheitsbilder liefert, wenn man das so quasi selber macht und das nicht outsourced an die einzelnen Fachabteilungen. Natürlich gibt es immer noch Fragestellungen, wo man ganz klar den Experten dazu holen müssen. Ja? Und die müssen wir natürlich auch identifizieren. Aber das macht richtig viel Spaß. Und ja, aber wenn ich so sehe, so die Grundprobleme, die Dokumentation, die Monitore, da hat sich gar nicht viel getan in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich. Und ich hoffe, dass da uns sozusagen die Technologie ein bisschen weiterhelfen und entlasten kann. Und dass wir da, wo sozusagen wir Menschen am schlechtesten funktionieren, mit Schlafmangel nachts um zwei, Zahlen analysieren, Trendanalysen zu machen, dass da uns ein Stück weit auch die Technologie hilft oder auch uns Antworten bringt, was diese Intuition betrifft, die ich unglaublich spannend finde. Ja, so die erfahrene Pflegekraft, die sagt, dieses Kind ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung, Christoph, komm mal her, schau dir das an, dass man das so ein bisschen entziffern und vielleicht auch ein bisschen nutzbar machen in der Breite. Sowas finde ich eigentlich ganz spannend, da weiterzumachen.
Ich muss dir da absolut recht geben. Ich kann ja jetzt mittlerweile 3 Jahrzehnte überblicken, aber so richtig viel geändert hat sich da in dem Monitoring aus meiner Sicht nicht. Wir haben damals auch angefangen, Ultraschall zu machen, waren ganz stolz, dass wir Kopf-Ultraschall gemacht haben auf Station, haben noch nicht so viel über das Echo nachgedacht. Aber ansonsten Blutdruckmessung, ja, invasive Blutdruckmessung, aber sonst hat sich da nicht so viel geändert, außer die Arbeitszeiten vielleicht ein bisschen, so die 32-Stunden-Dienste oder so, die sind zum Glück heute nicht mehr üblich, aber bezüglich Hämodynamik-Monitoring war nicht so viel. Und wenn wir jetzt mit dem Monitoring mal starten, wie sieht die aktuelle Situation auf so einer Intensivstation aus oder andersrum vielleicht, wie sollte sie eigentlich aus deiner Sicht aussehen?
Also genau, aktuell sieht sie so in den Neonatologien, die ich besucht habe, doch relativ ähnlich aus. Es gibt so einen größeren Patientenmonitor, der Werte anzeigt, je nachdem, was angeschlossen ist. Im Normalfall sind das mindestens die Herzfrequenz, Pulsoximetrie ist natürlich mittlerweile weit verbreitet. Das wird angewendet, eher so ein Trend ist, vielleicht weniger invasiv zu sein, dass man versucht, viel mehr non-invasive Verfahren und vielleicht da auch diese invasive Blutdruckmessung zum Beispiel ein bisschen verdrängt hat, obwohl das natürlich irgendwie auch mehr ist als nur ein Monitoring-System. So eine invasive Blutdruckmessung bietet dir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Blutproben zu nehmen, ohne die Hautbarriere zu verletzen. Und das kann ja unter Umständen eine ganz interessante Sache sein, wenn man doch immer wieder solche Blutentnahmen machen muss. Also es ist, glaube ich, mehr als ein Monitoring-Device und so eine Arterie liegen zu haben. Also von daher, da sehe ich so ein bisschen das Pendel eher Richtung nicht invasiv zu gehen. Und dann aber, da sind eigentlich die Sachen doch immer noch in so Forschungsschwerpunkten zu finden, nicht invasive Sachen wie eben eine Infrarotspektroskopie, Impedanzmessungen, zum einen was den Cardiac Output betrifft, aber auch was die Lunge betrifft, ja, als Ventilationsmonitoring. All das ist doch noch irgendwie eher ein Forschungsbereich. Ja. Andersrum, wo es eigentlich eher so Fahrt aufgenommen hat, ist so diese automatisierte Sauerstoffkontrolle, ist ja auch irgendwie ein Monitoring. Ja? Also letztendlich erfährt ja der Monitor da auch was übers Kind. Und das ist wiederum eher so, dass das, finde ich, schon recht früh in den klinischen Alltag in der einen oder anderen Neonatologie eingezogen ist. Obwohl wir jetzt eigentlich ja noch ein bisschen auf die Evidenz warten müssen. Das wird nicht mehr so lange dauern, aber noch ist gar nicht so viel Evidenz dafür da, dass das wirklich einen Benefit bringt oder keinen langfristigen Schaden setzt, ja.
Ich glaube, da hast du einige Spannungsfelder aufgemacht. Das eine ist, wie gesagt, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, war der beste Neonatologe immer, der gleich die Katheter reingemacht hat, alles verkabelt hat, das Kind intensiv gemonitort hat und dann entsprechend Blutdruck behandelt und so. Da sind wir ja deutlich zurückgekommen. Mittlerweile ist man jetzt, habe ich manchmal so ein bisschen die Angst, dass wir zu wenig monitoren. Und für mich stellt sich immer die Frage, welches Kind ist denn eigentlich das Kind, was ich invasiver im Blutdruck messen muss? Oder auf der anderen Seite, wenn ich eine invasive Blutdruckmessung habe, besteht dann die Gefahr, dass ich doch zu viel Blut abnehme? Also diese Balance zwischen dem zu viel monitoren, zu viel abnehmen und dann bei den anderen Kindern zu wenig zu monitoren, finde ich immer extrem schwierig.
Ja, also deine Frage ist absolut relevant. Also das ist eine zutiefst menschliche Sache, ne? Also zum einen natürlich entscheiden, welches das richtige Kind. Und zumindest bei den ganz Neugeborenen hat man da ja noch relativ wenig Informationen. Also du bist ja letztendlich auf die Schwangerschaftsanamnese, auf solche Basisdaten angewiesen, Gestationsalter, Geburtsgewicht. Wie war jetzt die Geburt? Gab es da Hinweis auf einen möglichen zum Beispiel hypoxisch-chemischen Schaden? Und wenn das Risiko sehr, sehr hoch ist, dass ein Schaden jetzt gerade insbesondere fürs Gehirn ist, also dann würde ich sagen, ist man vielleicht mit der invasiveren Methode besser. Also je nachdem, wie auch die Zahlen in deiner Unit sind, muss man vielleicht dann auch den Gestationsalter-Cut-Off mittlerweile ein bisschen nach unten korrigieren und vielleicht nicht mehr jeder unter 30. Woche, jeder unter 28. Woche braucht wirklich oder profitiert am Ende wirklich von dem arteriellen Zugang. Aber es gibt, glaube ich, immer noch Kinder, die das tun. Und du hast natürlich recht, so eine Arterie ist natürlich auch verlockend. Und ich glaube wirklich, man muss sich vor exakt jeder Blutentnahme fragen, ist die jetzt wirklich sinnvoll? Was würde ich tun, wenn ich das und das sehe? Gerade am Anfang haben wir allerdings, denke ich, noch eine relativ hohe Frequenz an Blutentnahmen bei den Kindern, das, und sei es nur für den Zucker, ja. Also, oder auch die eine oder andere Blutgasanalyse ist schon auch wichtig, um zu sehen, wo geht die Reise hin, ja. Kann ich das non-invasive Verfahren, zum Beispiel jetzt in dem Fall dann die Transkapnode, kann ich der wirklich glauben? Oder gibt es da ein zirkulatorisches Problem, sodass ich der nicht glauben kann und doch darauf angewiesen bin, etwas intensiver, etwas invasiver zu kontrollieren, um damit zum Beispiel dann die Hirndurchblutung auch eben zu optimieren, ja, über das CO2, über die Beatmung.
Ja. Was mich wundert, es gab vor 20 Jahren gab es noch tolle Sensoren, die konnte man intraarteriell platzieren und hat kontinuierlich die Blutgasanalysen bekommen als sozusagen online. Davon ist man komplett weggekommen irgendwie, weil die wahrscheinlich nicht richtig messen oder so. Ich hätte gedacht, 20 Jahre Zeit, da kann man wieder was Neues entwickeln. Aber das wäre eigentlich genial, wenn man wirklich so live Blutgase messen kann, Blutzucker messen kann. Invasiv würde man wirklich die ganzen Abnahmen sparen da.
Ich glaube, da kommt auch vieles noch. Also gerade was die Zuckerbestimmung, also das kontinuierliche Messung, da wird sicherlich die Möglichkeit fast schon mittelfristig geben, dass wir die auch haben, auch wahrscheinlich bei den allerkleinsten Patienten. Also ich glaube, da werden wir immer mehr Informationen von der Seite her kriegen und die eben auch kontinuierlich haben und nicht nur so stichpunktartig alle paar Stunden. Ja. Letztendlich wird das, glaube ich, immer weiter integriert in die klinischen Daten und dann hoffentlich eben auch in die Entscheidungsfindung. Weil das wird uns am Ende weiterhelfen und wirklich dann auch, vielleicht gibt es irgendwann mal Computerprogramme, die einem sagen, so der optimale Zeitpunkt ist, wenn man in 4 Stunden nochmal guckt. Ja. Wir haben jetzt so ein Steady State erreicht, wir haben uns so ein bisschen eingeschwungen, ja, das Pendel schwingt ja manchmal zu hoch raus, zu niedrig raus und dass man dann irgendwie so eine Art Empfehlung bekommt, wie wir es jetzt schon beim Billy bei der amerikanischen Leitlinie haben, mit dem Algorithmus, der hinterlegt ist, wo der sagt, bei dem Kind sollte man in der und der Zeit vielleicht mal wieder eine Billy-Kontrolle machen. Und warum nicht das Ganze auch im intensivmedizinischen Setting machen und damit vielleicht auch den einen oder anderen nicht ganz so notwendigen Blutentnahme noch nach hinten verschieben und dann vielleicht auch sammeln, ne? Dass eine Blutentnahme dann möglichst zu einem günstigen Zeitpunkt für mehrere Fragestellungen kommt.
Du hast ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir noch viel mit Papier arbeiten und diese ganzen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, der Algorithmenerkennung und so weiter noch gar nicht nutzen können. In welche Richtung denkst du, geht es da?
Ich glaube, zumindest den Beitrag, den ich auch leisten möchte, das ist, dass wir im Moment eigentlich für viele Patienten parallel zuständig sind, natürlich trotzdem nicht so ganz gut darin sind, unsere Aufmerksamkeit auf ganz, ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig zu lenken. Auch das zutiefst menschlich. Und dass wir da sozusagen lernen, wie sich diese Kinder verhalten. Und die sind eben unterschiedlich. Ja, da gibt's eben die Wackelkandidaten, die aber eben wo diese Instabilität nicht unbedingt Zeichen dafür sein muss, dass sie sich jetzt verschlechtern, sondern die bringen das mit. Oder es ist so eine Veränderung, die sozusagen typisch ist. Ja, jetzt für zum Beispiel das Unreife Frühgeborene, was am Anfang vielleicht noch relativ stabil war, was dann erst nach ein paar Lebenstagen anfängt mit diesen Schwankungen, mit dieser Apnoe-Bradykardie-Symptomatik. Und das können sozusagen die Computer ein bisschen lernen. Ja, und ich glaube, wir haben alle schon mal eine Blutentnahme gemacht, wo wir dachten, ah, das Kind hat bestimmt eine Infektion und mussten später feststellen, nee, war doch keine. Obwohl sich das ein bisschen instabiler gezeigt hat. Aber andersrum, ich kann mich auch an Blutentnahmen erinnern, wo ich mir relativ sicher war, naja, das wird jetzt eigentlich nicht so auffällig sein. Das Kind ist noch, sieht eigentlich noch ziemlich gut aus. War ich ein bisschen zu früh dran und musste hinterher feststellen, nee, das war absolut sinnvoll, da zu gucken nach dem Kind. Und ja, ich glaube, da können wir so ein bisschen Objektivierung reinbringen und natürlich auch, ja, wie so eine Art Glocke, die auf Stationen leuchtet, die einen so ein bisschen den Fokus lenkt, sagt so, Christoph, von den 16 Patienten, die hier liegen, das sind die 4 Kandidaten, die benehmen sich nicht so wie die letzten Wochen, wie die letzten Tage. Die verändern sich, die sind in irgendeinem Prozess. Das muss vielleicht noch nicht was per se Schlechtes sein, aber das sind die, die instabil sind, die sich verändern. Magst du dir die nicht mal ein bisschen intensiver anschauen? Ja?
Also. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen in so einen praktischen Aspekt, so ein Frühgeborenes, 27 Wochen oder so, die ersten, ersten Tage. Welche Parameter interessieren dich da? Also, wenn wir jetzt von Hämodynamik sprechen.
Ja, also ganz klar, wenn man die ersten Tage anguckt, also im Kreißsaal direkt, interessiert mich die Herzfrequenz. Ja, auch wenn die jetzt gar nicht so sehr in den Leitlinien die oberste Priorität hat, sondern es ist ja eher so eine Kann-Empfehlung. Aber für mich ist ganz klar, die Herzfrequenz ist da ein ganz wichtiger Parameter auf der hämodynamischen Seite. Pulsoximetrie bringt das natürlich auch mit, aber meistens so ein bisschen verzögert. Und nicht immer hat man wirklich ein stabiles Signal gleich am Anfang. Da ist EKG doch ein bisschen schneller und
kontinuierlich. Und ich sage, du meintest jetzt die nicht die Herzfrequenz an sich, sondern mittels EKG gemessene Herzfrequenz.
Ganz genau. Nicht die Pulsfrequenz, sondern, sondern die elektrische Herzfrequenz, genau. Und da interessiert mich jetzt der Blutdruck zum Beispiel jetzt noch wenig. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wo wir sein sollten. Ja, also so wirklich gute Daten zum Kreißsaal sind mir da nicht bekannt. Aber was die Herzfrequenz betrifft, was die Sättigung betrifft, und jetzt haben wir immer mehr Daten, dank Coscot, zum Beispiel auch wie die zerebrale Gewebssättigung, also mit einer Infrarotspektroskopie gemessen ist, wo wir Perzentilen bekommen, wo wir, glaube ich, immer mehr Informationen sammeln und die zu einem ganzen großen Bild zusammenfassen können. Und das kann uns vielleicht langfristig helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Aber alleine einen Sensor mehr an ein Kind zu kleben, macht noch nichts besser. Ehrlich gesagt ist das sogar eher eine Herausforderung, ne? Ehe man da wirklich ein sauberes Signal hat. Und dann hat man plötzlich noch mehr Monitore, auf die man gucken muss. Ich glaube, da müssen wir auch an der Stelle arbeiten, wo Mensch und Maschine interagieren, dass wir den Maschinen beibringen, gut mit uns zu sprechen. Ja? Und auch in für uns stressvollen Situationen möglichst ein gutes Feedback zu geben, wo wir gerade sind, wo wir waren, auch als ich zum Beispiel gerade nicht an den Monitor geguckt habe, als ich gerade intubiert habe oder als ich gerade einen Katheter gelegt habe. Also meine Aufmerksamkeit nicht bei den Vitalparametern war, was ist damals passiert, ja, vor 2 Minuten. Die aktuellen Monitore machen das ja noch nicht. Die zeigen einem an, so, das ist jetzt hier der jetzt gemessene Wert, der bezieht sich vielleicht, je nach Mittelungszeit, auf die letzten 8 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, je nachdem, wie die Monitore eingestellt sind. Aber so richtig einen Rückblick oder Vorausblick, wo das Kind wahrscheinlich sein wird, mit zum Beispiel 5 Minuten, wo wir jetzt gelernt haben, da ist die Sättigung ganz besonders wichtig, oder sage ich mal besonders vorhersagetauglich. Diese Entscheidung kann ich nicht mit 5 Minuten treffen. Wenn ich mit 5 Minuten merke, das Kind hat eine zu niedrige Sättigung, dann kann ich diesen Wert nicht mehr beeinflussen. Da muss ich mit 4 Minuten dran denken, weil ich die zeitliche Verzögerung meiner Maßnahmen ja auch noch mitmachen will. Und da könnten uns Maschinen helfen und nicht nur Bing machen, wenn der Abgar fällig ist, sondern vielleicht auch Bing machen, wenn Dinge nicht in die richtige Richtung gehen. Ja, rechtzeitig, um noch zu intervenieren.
Ja, aber du hast gerade das Beispiel gebracht, eine Infrarotspektroskopie im Kreißsaal. Ist ja, gibt es jetzt gute Daten, welche Werte, aber die Interventionen, die waren ja nicht so überzeugend. Also jetzt darauf zu reagieren, irgendwie mit sich danach zu richten, gibt es ja noch keine Daten, die zeigen irgendwie, dass ich was daraus ableiten kann für mein Management.
Genau, also die Intervention ist natürlich das, was aus den Unterschied machen kann. Ne? Und dann natürlich auch die Frage, wie reagieren die Kinder auf die Intervention? Mhm. Ja? Sind das Kinder, die darauf positiv reagieren, oder ist die Intervention, die wir gewählt haben, vielleicht doch nicht die richtige gewesen? Ja? Und mhm. hier ist an sich ist erstmal nur ein CO2-Monitor. Ja, alleine für sich betrachtet. Das muss man dann schon in ein großes Bild einordnen und gucken, profitiert das Kind jetzt doch eher von anderen Maßnahmen? Ja, ist das jetzt doch eher eines der wenigen Kinder, die vielleicht von einer zirkulatorischen Intervention mehr profitieren würden? Und da sind wir im Moment ja noch ein bisschen eher so für die klinische Beurteilung, was ja auch spannend ist, also will ich das gar nicht schlecht reden. Ja, aber da haben wir noch wenig Objektives, und trotz der nicht so positiven Ergebnisse steckt da ganz viel drin. Wir müssen jetzt natürlich reingehen, jede Intervention uns anschauen, was wurde da gemacht? Wurde da einfach nur der Sauerstoff um 10% hochgestellt oder runter? Weil da erwarte ich nicht so einen großen Effekt. Ja, wenn wir jetzt wirklich in Minute 3 die Ventilation nicht optimiert haben, dann wird der Unterschied von 10% mehr Stoff oder weniger nicht großen Effekt bringen. Und die Unterschiede waren eben nicht da. Also die Unterschiede in Sättigung und Herzfrequenz, die waren nicht so eindeutig. Das heißt, dieser eine Sensor mehr an sich hat noch, kann nichts verändern.
Keinen Unterschied.
Wir müssen noch an unserer Response dazu arbeiten.
Ja. Okay, kommen wir mal ein bisschen auf die Station dann, aus dem Kreis heraus auf Station. Was gehört da für dich zu so einem guten Monitoring dazu?
Genau, bleiben wir beim Frühgeborenen vielleicht noch kurz, gedanklich zumindest. Genau. Also da haben wir eine ganz dynamische Situation. Die ersten 48 Stunden wissen wir eins, nämlich dass im Normalfall der Blutdruck erstmal steigt, nachdem man doch mit erstaunlich niedrigen Werten anfängt, die durchaus auch niedriger sind als so die Daumenregel Gestationsalter und Schwangerschaftswochen. Und dann steigt er eben doch relativ schnell an, so ungefähr in 48 Stunden auf Werte über 30, auch bei den aller unreifsten, die wir betreuen, auch bei den 22, 23 Wöchern. Und danach scheint er sich doch auf diesem über 30 Niveau eine Weile zu stabilisieren, bevor dann erst so Richtung, je näher wir kommen an dieses Term Equivalent Age, also an die korrigierte 40. Schwangerschaftswoche, dann steigt er schon noch mal ein bisschen weiter an, aber er stabilisiert sich erstmal auf so einem Plateau von oberhalb von 30, zumindest wenn man den MAD anguckt. Ja. Und ich glaube, da ist es eben sinnvoll, die Kinder, die ein sehr, sehr hohes Risiko haben, die eine sehr unreife Haut haben, da kann ich mir vorstellen, dass die profitieren auch von der eher invasiveren Methode. Von der Arterie, dass man wirklich ein gutes Flüssigkeitsmanagement hat, dass man weniger diese Skinbreaks hat. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt, glaube ich, Units, die dann sagen, okay, mit so einer Arterie darf man dann zum Beispiel nicht Skin-to-Skin-Care machen. Ja? Und da muss man sich dann gut überlegen, ob nicht auch dieses eine Kabel mehr, diese eine Leitung mehr, nicht doch auch Skin-to-Skin ermöglicht. Ja, natürlich mit genug Händen, die das Ganze unterstützen, dass die Arterie doch bitte auch da bleibt, wo sie sein sollte und nicht rein oder rausrutscht bei der ganzen Sache. Aber ich glaube, da muss man einfach dann gucken, wirklich kritisch hinterfragen, ist das jetzt ein Kind, was potenziell davon profitiert? Und wenn ja, dann trotzdem vielleicht auch die anderen Sachen machen, von denen das Kind auch profitieren könnte. Und das nicht als Kontraindikation sehen.
Ja. Das halte ich für sehr wichtig. Aber wenn du jetzt sagst, wir brauchen optimales Flüssigkeitsmanagement, wann kommt der Moment, wo du sagst, ich habe Werte, wo ich intervenieren muss oder weitere Diagnostik durchführen?
Der kommt mittlerweile erstaunlich spät. Also da habe ich mich selber weiterentwickelt in den letzten 6-7 Jahren. Da früher war diese Regel mit dieser Schwangerschaftswoche, also vielleicht ist der liebe Gott auch einfach ein Neonatologe und will, dass wir nicht so viel auswendig lernen müssen. Und er dachte, ach komm, dem Christoph, dem mache ich es einfach, wenn der früh um 4 sagt, nachdenkt, welcher Blutdruck richtig ist. Ich meine, die neuen Studien haben jetzt gezeigt, dass wir da so im Median gar nicht so weit weg davon sind bei diesen unreifen Kindern. Also der Median ist ungefähr dieses Gestationsalter in Schwangerschaftswochen, grob gesagt, ja, plus minus 1-2. Aber das ist eben der Median. Und es ist ja nicht so, dass 50% der Kinder, zumindest jetzt bei der 26., 27. Woche zum Beispiel, wirklich gefährdet sind, ein schlechtes neurologisches Outcome, eine schwere Hirnblutung oder ähnliches zu entwickeln. Ja. Klar, die haben ein Risiko, das ist auch nicht ganz niedrig, aber es ist nicht 50%. Also,
würde ich sagen, und die Messung damals, die hat ja Versmold sozusagen gemacht, denn der hat ja nicht das neurologische Outcome sich angeguckt.
Richtig.
Und der hat ja auch bloß Kinder bis 30 oder 28 Schwangerschaftswochen und hat es einfach schön nach unten extrapoliert.
Und das ist jetzt genau der Vorteil, den wir jetzt, glaube ich, haben mit den neuen Technologien, dass wir jetzt wirklich sehr gut aufzeichnen können, eigentlich Sekundendaten, wenn wir wollen, sogar Beat-to-Beat, also Herzschlag-zu-Herzschlag-Daten messen können. vielleicht nicht nur den Blutdruck angucken, sondern vielleicht auch mehr und dann eben schauen können, okay, dieses Kind, wie waren denn die ersten 3 Lebenstage, wenn es denn dann Grundschulalter hat? Ja, jetzt mal, um mal wirklich was Extremes zu sagen. Ja, und dann kann man vielleicht wirklich gute Sachen sagen, wie sich dieses Kind neurologisch entwickelt wird. Ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach zum Term Equivalent Age, auch mit den ganzen Untersuchungen, die jetzt kommen. Aber ich denke, eins ist mir wichtig, und das ist dieses Ultraschallbasierte, dass man wirklich auch guckt, dass man nicht mehr nur nach dem Blutdruck geht, sondern dass man bei Hochrisikokindern auch bei einem normalen Blutdruck es wagt, nach dem Herzen zu gucken. Das ist kein einstündiges kardiologisches Echo. Ja?
Also, genau, was machen wir da?
Dass wir da uns angucken, wie pumpt das Herz? Wie wirft das aus? Wie relevant sind gerade die Shunts? Ja? Und als ich angefangen habe, war der Axel Franz mir sozusagen das Thema Duktus schmackhaft gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihm dafür heute noch so dankbar bin, aber eigentlich schon, weil es ist unglaublich spannend. Man kann sehr viel lernen daran. Aber man kann sich auch sehr die Hände verbrennen, die Finger, die ganzen Arme verbrennen an diesem Thema. Aber das hat mich damals sehr überrascht aus zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es so, wir haben damals respiratorische Parameter genommen. Und zwar, je schlechter die Kinder waren, umso mehr sollten wir das Echo machen. Das würde ich genau andersrum machen heutzutage. Je besser die Kinder respiratorisch sind, gerade in den ersten Lebensstunden und Tagen, umso mehr muss man vielleicht nach dem Duktus gucken. Weil das vielleicht dann doch schon die Kinder sind, die niedrigen pulmonalen Gefäßwiderstand haben. Und dass man da guckt, okay, wie machen die sich? Ja, und natürlich dann die extrem Unreifen. Die sind auch in diesen ganzen Duktusstudien, kommen die quasi nicht vor. Also wenn wir hier am 22., 23. Lebenswoche reden, also unterhalb von 25. Woche, sind die wenigsten Kinder in diesen Studien gelandet, die wir als Grundlage nehmen. Ja. Und da gibt es schöne Daten aus Iowa, die zeigen so ein frühzeitiges Echo. Und das machen wir jetzt zum Beispiel in Heidelberg schon deutlich länger, als ich jetzt hier bin. Schon seit vielen, vielen Jahren werden bei den Kindern ganz frühzeitig Echos gemacht und da eben auch dementsprechend dann therapiert beziehungsweise geschaut, wie ist denn die Füllung? Wie ist denn der Auswurfleistung? Wie sieht's aus mit den Shunts? Und dann auch dementsprechend interveniert. Und da sprechen hier zumindest die Ergebnisse, die wir in Heidelberg sehen, aber eben auch in Iowa und ich glaube auch in anderen Zentren, die mit den ganz Unreifen, zum Beispiel in Japan, die sehr gute Ergebnisse haben, auch die zeigen, dass dieses frühzeitige Echokardiografieren unabhängig vom Blutdruck, also egal ob der zu niedrig ist oder eigentlich genau richtig, welche Regel auch immer man dafür zugrunde legt, dass man guckt, wie ist die hämodynamische Situation. Wie ist die Perfusion vielleicht auch vom Hirn? Ja? Dass man nicht nur strukturell das Hirn sich anschaut im Ultraschall, sondern eben auch die Media oder die Anterior mit andopplert und sich anschaut, wie ist denn der Flow-Pattern? Wie ist der Flow-Pattern durch den Duktus? Und sich darüber Gedanken macht, wie ist die Gesamtsituation dieses Kindes im Moment? Und da würde ich sagen, würde ich nicht mehr auf den Blutdruck schauen.
Das ist ja spannend. Also da gibt es ja auch die ganz unterschiedlichsten Betrachtungen jetzt bezüglich des Duktus, ob ich überhaupt nachgucken soll, nicht nachgucken sollte. Wir hatten jetzt gerade einen Podcast Neonatology Now mit Willem de Bode gehört, vom Beneductus Trial, der sagt, ich gucke gar nicht mehr nach bezüglich des Duktus. Also nicht Echokardiografie für Hämodynamik, aber Duktus sozusagen und Behandlung ist ja komplett weg. Spannend. Aber für die Hämodynamik, also wann würdest du also jetzt abgesehen vom Duktus, intervenieren. Und wie würdest du intervenieren? Niedriger Blutdruck oder grenzwertiger Blutdruck? Welche hämodynamischen Parameter würden dich dazu verleiten, zu intervenieren?
Na, ganz so klassisch, das ist fast schon Schubladendenken. Also zum einen die Vorlast würde ich mir angucken. Wie sieht's aus mit der Füllung? Da gibt's unterschiedliche Parameter, die relativ einfach zu bestimmen sind. Also das kann man sich die untere Hohlvene anschauen. Wie ist die gefüllt? Ist die komprimierbar? Da gebe ich gar nicht so viel auf die einzelnen Messwerte, weil gerade bei 22, 23 Löchern, wo es, glaube ich, am wichtigsten ist, danach zu schauen, gar nicht so gute Referenzen gibt. Aber auch allein so Eyeballing, wie sieht die Füllung aus vom Ventrikel? Ist das ein Ventrikel, der sich leer pumpt in der Systole? Oder ist das ein Ventrikel, der ganz, ganz weit aufgebläht ist? Ja, allein das gibt mir schon eine gewisse Information. Ja, und die muss ich natürlich dann verarbeiten. Oder ist das ein Herz, was vielleicht gar nicht so gut pumpt? Ja, und dementsprechend würde ich dann ganz unterschiedliche Interventionen fahren. Ja, also ein leer gepumpter Ventrikel profitiert dann vielleicht doch vom Volumen. Wobei das relativ selten geworden ist, dass man sowas sieht. Aber die gibt's immer wieder, die Kinder, die doch relativ trocken intravasal sind. Und dann das Herz, was nicht so gute ventrikuläre Pumpfunktion da würde ich dann eher an Dobutamin denken, vielleicht, dass ich die Auswurfleistung mache. Oder wenn das Kind gleichzeitig einen guten Blutdruck hat, dann durchaus auch über Mirinon nachdenken, um zu schauen, okay, kann man damit was beeinflussen, dass sozusagen der Cardiac Output verbessert wird. Und durchaus auch vorkommt, dass man eben sieht, dass der rechte Ventrikel zum Beispiel, sogar bei Kindern, die gar nicht so ein schlechtes Röntgenbild haben, die pulmonal gar nicht so schlecht sind, haben die trotzdem dann Zeichen für eine PPRN und dass man das dann eben mit angeht. Also sozusagen der fließende Übergang Hämodynamik und pulmonale Intervention, dass man das nicht mehr so getrennt betrachtet, sondern dass man das alles mit einbezieht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, ja. Und dann das septische Kind, was eben so eine Nachlassproblematik hat, da ist dann vielleicht das Noradrenalin das Richtige. Aber vielleicht auch mal Volumen, ja. Also vielleicht ist das auch so, dass dieses Kind doch auch mal Volumen braucht, ja. Aber das weiß ich vorher nicht. Und das muss nicht unbedingt mit einem schlechten Blutdruck einhergehen. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, auch ein zu hoher Blutdruck ist nicht gut. Und vor allen Dingen die Schwankung dazwischen. Und in dem Moment, wo ich mich für einen Vasopressor entscheide, bringe ich auch iatrogene Blutdruckspitzen mit rein. Ja, so Schwankungen, zum Beispiel, wenn ich umhängen muss, ja, die sind schon lange bekannt. Da gibt's also noch nicht so richtig was Gutes, um diese Szenarien, wenn dann doch so eine Spritze leer läuft. Oder allein, in was für eine Spritze fülle ich sie? Ja, mit was für eine Konzentration und was für Laufraten? Ja, das sind so kleine Details. Aber du merkst, für solche kleinen Details, dafür brennt.
Ja, ja, ja. Das ist erstaunlich. Wir haben es mal vor vielen Jahren mit einer Infrarotspektroskopie gesehen, dass man wirklich die Aktivität der Spritzenpumpe gesehen hat, ja. Wo dann immer kleine Bolus anscheinend gegeben wurden, sozusagen bei einer kontinuierlichen Infusion, weil es dann immer zu regelmäßigen Schwankungen der Perfusion, zerebralen Perfusion gekommen ist.
Auch jede Blutabnahme, ne? Vorhin hatten wir das Thema an der arteriellen Blutentnahme. Ja. Wenn die schnell gemacht wird, also wenn man schnell dieses Volumen aus dieser kleinen Arterie zieht, bei den ganz Unreifen, dann sieht man eben auch die Schwankungen in der venösen Sättigung im Hirngewebe. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man das mal das Glück oder das Pech hatte, das sozusagen selber zu sehen, während man so eine Blutentnahme gemacht hat. Da wird man schon ehrfürchtig und nimmt sich doch eben die entsprechende Zeit. Also nicht nur über jede Blutentnahme nachdenken, ob sie sinnvoll ist, sondern auch, wie man sie optimal macht, um möglichst solche Schwankungen zu vermeiden, die natürlich in den ersten Lebenstagen durchaus Konsequenzen haben können. Ja.
Wir hatten jetzt schon so die ganz kleinen unreifen Kinder, die septischen reifen Neugeborenen. Wie sieht's aus bei den Kindern mit Hypothermie, also die reanimiert wurden, Asphyxie haben, dann eventuell Hypothermie-Behandlung bekommen? Ist da irgendwas zu beachten bezüglich Hämodynamik oder Therapie?
Ja, also da gibt's auch gute Neuigkeiten. Also da kann man zum Beispiel nach aktueller Studienlage der nicht invasiven Blutdruckmessung ein bisschen mehr vertrauen. Zumindestens wenn man die ganze Gruppe an Kindern, eine ganze Gruppe beurteilt. Im Einzelfall mag das unterschiedlich sein. Also die brauchen nicht alle automatisch eine Arterie, würde ich behaupten. Allerdings auch hier geht's wieder darum, das Risiko abzuschätzen. Ja, also wie sieht's aus? Ist das ein Kind, was so eine schwere Hypoxie-Episode hatte, wo eben Hirn geschädigt ist, aber auch vielleicht Herzmuskel, auch vielleicht Nierenschädigung mit eine Rolle spielen. Ja, das sehen wir immer wieder, dass es so schwere Asphyxien gibt. Das ist eben keine reine Hirnerkrankung. Und da muss man natürlich auch gut überlegen, diese Kinder brauchen vielleicht wirklich ein besseres Management. Aber wir stehen da noch ziemlich am Anfang, was die Zielwerte betrifft. Ja, also da wissen wir eigentlich auch relativ wenig. Wir wissen nur eins, aus so kleineren Studien, wenn man sie mit so Normalwerten konfrontiert, das muss nicht automatisch was Besseres sein. Ja? Also die Therapie mit der Hypothermiebehandlung, die führt wahrscheinlich dazu, dass wir die Kinder auch nicht mit den normalen Zielwerten fahren sollten, mit dem gleichen Cardiac Output. Das ist, denke ich, auch irgendwo begründet, weil wenn man jetzt gesunde Menschen oder was heißt gesunde, aber relativ gesunde Menschen kühlt, dann gibt es nur eine normale Reaktion. Ja? Also dann verringert sich zum Beispiel Herzfrequenz ganz deutlich. Und Herzfrequenz ist natürlich ein ganz, ganz großer Einflussfaktor für das Herzminutenvolumen. Ja? Ja. Und das ist quasi eine natürliche Antwort auf diese Hypothermiebehandlung. Und die zeigt sicherlich auch im gewissen Maße in Gesundheit vom Körper. Also, dass der Körper in der Lage ist, physiologisch auf die Temperatur
zu reagieren. Ja.
Und die Kinder, die das nicht mehr tun, das sind vielleicht die, über die wir uns am meisten Sorgen machen müssen.
Ja, interessanter Aspekt. Ja. Welcher, also wenn wir jetzt über Blutdrucktherapie auf der Station sprechen, welcher Zopf gehört abgeschnitten? Was sollte von der Intensivstation verbannt werden?
Ja, Verband ist natürlich ein großes Wort, aber ich denke, Dopamin ist wirklich so eines der Dinge, die sich noch doch recht breiter Nutzung erfreuen, auch wenn man vielleicht dafür halten muss, dass die allermeisten Studien, wenn auch klein, wenn auch niedrig gepowert, doch irgendwo das Dopamin mindestens in der Kontrollgruppe mit enthalten hat. Ja? Aber trotzdem sehe ich fürs Dopamin im Moment wirklich relativ schlechte Karten. Ich glaube, das ist nicht mehr das, was man wirklich braucht. Ich glaube, da können wir differenzierter Kreislaufmanagement machen heutzutage und sollten es, denke ich, auch tun. Klare Evidenz dazu gibt es noch nicht, aber ich glaube, auch hier werden die nächsten Jahre viel bringen. Die Kanadier sind da sehr aktiv, jetzt mit dem Norepinephrin im Rahmen von Sepsis-Episoden zum Beispiel da zu gucken, also Noradrenalin, ob das nicht besser wäre und dann eben auch klinische Outcomes und nicht nur der Effekt auf den mittleren Blutdruck. Und das ist vielleicht der zweite Zopf, den man abschneiden sollte, auch wenn ich da auch wieder gar nicht so viel Evidenz bringen kann, aber ich glaube, der mittlere Blutdruck, das ist ein berechneter Wert. Ich glaube, wir sollten uns zunächst auf die Messwerte konzentrieren und die systolischen und diastolischen Blutdrücke einzeln betrachten. Wir verlieren Informationen, wenn wir uns nur auf den mittleren Blutdruck anschauen. Wir sollten uns die Systole anschauen, die Diastole und dann eben im Moment noch, glaube ich, mit den Perzentilen arbeiten, die jetzt doch relativ frisch überarbeitet wurden. Nach, ich glaube, lass mich nicht lügen, so 30 Jahren wurden die jetzt quasi nochmal wiederholt. Das heißt, jetzt sind wirklich unreifere Kinder drin, dass die haben jetzt mehr dieses moderne Management erfahren. Ich glaube, da können wir jetzt mehr rausholen aus den Daten, wenn man die Blutdrücke dieser unreifen Kinder anguckt und doch ein bisschen mehr über Normalität reden, auch wenn das ganz, ganz schwer fällt am Anfang. Und dann natürlich diese Grundregel mit dem Gestationsalter und Schwangerschaftswochen, die ist vielleicht in den ersten ein, zwei Lebenstagen eine Daumenregel, die doch auch ein bisschen funktioniert, aber danach gehört die ganz weit weg vom Kind. Also ein Kind, was, sage ich jetzt mal, mit 24 Wochen auf die Welt gekommen ist, 4 Wochen alt ist, dann 28 Wochen korrigiert, da ist ein Blutdruck von 28, auch mittlerer, eher ein Hinweis darauf, dass dieses Kind quasi wirklich ganz arge Probleme hat. Und das sollte eigentlich einen Wert haben, der deutlich über 30 liegt. Also ein 4 Wochen altes Ex 24 Wochen kann man nicht mehr mit dem Gestationsalter kommen. Ich denke, da können wir schon relativ bestimmt sagen, das ist hier zu niedrig. Ja.
Okay. Du hast jetzt immer schon so einen kleinen Ausblick gegeben in die Zukunft. Aber wenn wir jetzt nochmal sagen, in 10 Jahren treffen wir uns wieder und unterhalten uns das nächste Mal. Was denkst du, was ist da Standard oder in welche Richtung geht das Ganze?
Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen in die Kugel schauen. Ne?
Ja, klar.
Ich wünsche mir, würde eher Wünsche formulieren, als dass ich wirklich glaube, dass das vielleicht in 10 Jahren wirklich schon ein allgemeiner Standard ist. Aber ich würde mir wünschen, dass wir das Organ, was mir am meisten am Herzen liegt, obwohl ich mich mit dem Herz und auch mit der Lunge sehr intensiv auseinandersetze, dass wir dieses Hirn besser und kontinuierlich überwachen. Ja, ich finde, das ist so eines der am schlechtesten überwachtesten Organe überhaupt. Insbesondere, ja gut, vielleicht machen wir es bei den Kindern am besten, bei den Kindern mit Asphyxie. Ja, da haben wir zumindest eine kontinuierliche Messung über das EEG. Aber das Potenzial nutzen wir auch nicht optimal aus, finde ich im Moment. Ja, auch da kommt es immer wieder mal vor, dass ich Kinder sehe, die doch schon eine ganze Weile in Staaten sind, die ich nicht optimal finde, weil eben doch die Interpretation nicht so einfach ist. Und das erwarte ich. Und ich würde mir wünschen, dass die Maschinen uns das Leben einfacher machen, dass sie nicht mehr einfach nur einen Wert anzeigen und sagen, fangen wir es damit an, sondern dass sie integrieren, was ist mit den Laborwerten, wie hat sich dieses Kind verändert? Ist das jetzt ein hohes Laktat? Ach nein, das ist zwar ein hoher Wert, aber das Kind kommt noch von viel höher. Der Trend geht genau in die richtige Richtung. Ja? Der Blutdruck, der ist zwar noch niedrig, aber das Kind hat sich schön adaptiert, es geht in die richtige Richtung, wir können hier noch Ruhe bewahren, wir können hier noch abwarten, aber gleichzeitig auch dieses Kind, das ist seit 4 Wochen, hat das einen guten Weg genommen, jetzt entwickelt es gerade eine Late-Onset-Sepsis und wir sind früher dran mit der Erkennung, dass diese Maschinen uns quasi so eine Art kontinuierliche Risikoabschätzung machen. Bin ich jetzt ein Kind, was High Risk ist, ein Brain Damage, also einen Hirnschaden zu bekommen? Oder bin ich gerade im ruhigen Fahrwasser? Und das ermöglicht mir, glaube ich, auch in den Problemen, die ich jetzt im Moment sehe und die sicherlich noch zunehmen werden, den Personalmangel, damit besser umzugehen, weil wir unsere Ressourcen viel, viel effektiver einsetzen können. Ja, unsere Echo-Ressourcen, aber auch unser Personal, dass wir das möglichst zu den Kindern die Aufmerksamkeit lenken, die am meisten gefährdet sind auf Station.
Hm. Du hattest vorhin schon kurz auf die automatische Sauerstoffkontrolle beziehungsweise Regulation des inspiratorischen Sauerstoffdrucks sozusagen darauf hingewiesen. Denkst du, dass es noch mehr solche automatisierte Formen gibt? Also ich sag mal Blutdruckmessung und dann gleich Therapie angeschlossen oder irgendwie sowas?
Na, beim Blutdruck glaube ich es eben nicht, weil der Blutdruck eben für mich keine eigenständige Krankheit ist. Ja, der Blutdruck, dass das eine eigenständige Diagnose ist, finde ich, ist immer noch ein Fehler. Ja, also das ist eines der Symptome, die so ein Kind entwickeln kann. Und das kann unter Umständen ein ganz, ganz, ganz spätes Symptom für einen Schock sein. Ja, also wenn ich so lange warte, bis der Blutdruck runtergeht, da würde ich sogar eher sagen, nein, da wird es dann nicht invasive Verfahren geben, die multimodal gucken, wie der Kreislaufzustand des Kindes ist, weit bevor der Blutdruck überhaupt anfängt, auffällig zu sein. Und dass vielleicht nicht die Therapie direkt als erstes automatisiert wird, sondern eben die Aufmerksamkeit des Arztes. Hier, das ist vielleicht ein Kind, hier solltest du mal ein Echo machen, hier hat sich was dramatisch verändert. Dieses Kind rutscht jetzt in eine PPRN ab. Ja, das habe ich erkannt, weil der Sauerstoffregler spürt weniger oder sieht weniger Response auf Änderungen vom Sauerstoff. Ja, das spricht dafür, dass ich mehr Shunting habe auf irgendeiner Ebene oder ein Problem habe auf der vaskulären Seite. Und das könnte mir mein respiratorisches Management dann vielleicht verändern, indem ich dann vielleicht über inhalatives Stickstoffmonoxid nachdenke. Da wird nicht unbedingt der Roboter kommen und das selber anschließen und, und steuern. Ja? Aber der wird meine Aufmerksamkeit drauf lenken.
Okay, also du beruhigst uns, der Neonatologe wird noch gebraucht in Zukunft.
Absolut. Und auch die Pflegekraft wird genauso gebraucht, aber die muss vielleicht weniger selber drehen. Und die wird auch informiert darauf, wenn sich das Kind ändert, wenn sich das Kind macht, dann wartet man vielleicht mit der Pflegerunde nicht noch bis zum eigentlichen Zeitpunkt, wo man das mal am Anfang der Schicht geplant hatte, sondern wenn sich dieses Kind anders verhält als die letzten Tage. Und vielleicht war ja auch die sowohl Arzt als auch Pflegekraft gerade im Urlaub, kommt zurück, haben eine Übergabe bekommen und jetzt verändert sich das Kind. Und dann ist man vielleicht zurückhaltend mit Diagnostik, zurückhaltend mit Intervention, wenn man sagt, ah ja, ich bin jetzt gerade erst wieder frisch hier. Und der Computer sagt so, ich habe das Kind die ganzen letzten 4 Wochen kennengelernt. Dieses Kind verhält sich jetzt ganz, ganz anders als gestern, als vorgestern, als die Wochen davor. Jetzt solltest du das mal angucken, guck dir mal den Bauch an, schau dir mal die Perfusion
an. Danke.
Ja. Und dann können wir vielleicht früher mit unseren Interventionen dran sein und früher eben nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht einen halben Tag früher. Und das wäre dann ja zum Beispiel bei einer Antibiotikatherapie, ist jetzt nicht primär Kreislauf-Sache, sind wir vielleicht so viel früher dran, dass wir die Sepsis verhindern. Das heißt, wir schaffen es, weniger von den zirkulatorischen Situationen zu sehen, die uns heute Kopfzerbrechen bereiten.
Die aber nur noch reagieren und nicht mehr agieren.
Es wird gar keine Sepsis mehr, sondern eine neonatale Infektion.
Okay.
Gar kein so kritischer Zustand mehr fürs Kind. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr hinkommen. Und natürlich die Dokumentation automatisiert wird und wir Zeit haben für das, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und das ist da, wo wir menschlich sind. Das ist da, wo uns Maschinen nicht ersetzen werden. Und das ist in der Führung mit den Eltern, mit den Familien, Betreuung der Kinder, die klinische Untersuchung, aber auch das Manuelle, was mir so viel Freude macht, das Echo. Selbst wenn das Echo von irgendwelchen Algorithmen vereinfacht wird und objektiviert wird, ja, was ich da messe, dass ich nicht mehr solche Varianz habe im Duktusdurchmesser oder in Flüssigkeitsstatuseinschätzung, sondern dass das irgendwie belastbarer wird und der Christoph nachts um 4 zum gleichen Entscheidung kommt wie nachmittags um 4, wenn er gut ausgeschlafen ist und gegessen hat und auf dem Klo war und nicht in Kreißsaal gerufen wird, weil er da jetzt gleich noch ein Frühchen machen muss, sondern dass wir mehr Mensch sein können und uns wieder von der Arbeitszeit her vielleicht mehr dahin bewegen, 70% am Patientenbett und 30% Dokumentation, Papierkram, dass die Maschinen miteinander reden, dass das im Brief automatisch auftaucht, was ich an Therapie ans Kind angehangen habe. Am Ende muss ich natürlich noch die Logik dahinter, die Interpretation und meine Intuition mit reinbringen. Das werden die Maschinen so schnell nicht ersetzen können. Und die hat ja leider manchmal auch recht. Ja? Manchmal haben die Zahlen, zeigen das noch nicht an. Und dann denkt man, okay, ja, aber das muss ich dann nicht noch reinschreiben, sondern das ist dann automatisch dokumentiert. Wenn ich die Klinik verlasse, habe ich schön sauber alles finde ich vor in den Patientenakten und im Brief. Ja, das wäre schon super.
Also wir treffen uns in 10 Jahren und dann werden wir das mal gegenchecken.
Okay. Das mache ich gerne. So,
Christoph, zum Abschluss noch. Ja. Welche aktuelle Publikation zu dem Thema hast du uns mitgebracht, dass wir ein bisschen tiefer eintauchen können in die Thematik?
Genau, also ich würde so 3 erwähnen wollen. Gerne. Und zwar, das eine ist gar nicht so mehr aktuell. Ich glaube 2021, das ist einer meiner klinischen Lehrmeister, der Gene Dempsey, gleichzeitig auch mein wissenschaftlicher Mentor und Freund, der hat diesen HIP-Trial gemacht, wo er Dopamin gegen Placebo hat. Aus dieser Publikation oder eigentlich mehr aus diesem ganzen Projekt kann man als junger Mensch ganz, ganz viel lernen. Nämlich, was man für einen unglaublich langen Atem braucht, wenn man so eine Studie machen will. Ja, mehrere Zentren, groß gepowert, da war auch viel Geld dahinter. Aber alleine einen Dopaminhersteller zu finden, der eine stabile Form davon herstellt, ja, die man über 24 Stunden verabreichen kann, das kriegt man natürlich nicht unbedingt mit, wenn man die Publikation liest. Aber all das waren schon ganz wichtige Punkte, für die diese Studie, dieses Forschungsprojekt am Ende gesorgt hat. Ja, dass wir Medikamente im Schrank haben, die wir auch benutzen können für den Zeitraum, den wir sie wollen. Und naja, ist natürlich auch eine irgendwo auch traurige Geschichte, wenn man überlegt, das wurde abgebrochen. Poor Recruitment. Mhm. Geht einigen großen Studien so. Aber ich glaube, gerade im Kreislaufmanagement ist das fast schon religiös. Ja, also die Überzeugungen, die da eine Rolle spielen, die sind so tief in uns verwurzelt, dass wir, glaube ich, keine Equipoise mehr haben. Ja. Und da scheitern wir mit unseren Randomized Control Trials kläglich. Ja. Und ich glaube, da brauchen wir neue Studien, neue Anläufe, um da möglichst gut und effektiv Fragestellungen zu beantworten in der heutigen Zeit. Da werden wir in 10, 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr über RCTs in unserem klassischen Sinne, Dopamin versus Placebo oder Medikament A gegen Medikament B, da werden wir in der Hemodynamik nichts reißen. Da brauchen wir andere Ansätze, die diese Komplexität der Intervention, aber auch der Pathophysiologie des Kindes besser erfassen. Und dafür braucht es Kooperation und eben diese, glaube ich, künstliche Intelligenz, die kontinuierlich das verbessert. Und dann habe ich da schon, ich glaube, das kommt nicht alles aus der Publikation raus, aber um das vorwegzunehmen, warum ich diese Publikation wichtig finde, die beste Outcome hatten die Kinder, die zum Placebo randomisiert wurden. Ja? Also auch wenn es dafür eben nicht die Power hat, weil es so gering ist, aber die Menschen haben die Kinder nicht eingeschlossen, weil sie Angst hatten, zum Placebo zu randomisieren. Am Ende das beste Outcome hatte genau diese Gruppe. Okay. Also das, finde ich, macht mich schon irgendwie ganz ehrfürchtig. Ja, und wir müssen Dinge, die wir glauben, die in Stein gemeißelt sind, müssen wir kritisch hinterfragen. Und deswegen würde ich die empfehlen.
Okay.
Und zwei ganz neuere.
Kurz noch, was sind die anderen beiden? Ja, die beiden anderen?
Genau, die zwei neueren. Das eine ist eine ganz spannende Sache von der Arbeitsgruppe von Josef Neu in Florida. Die haben Big Data KI-Analysen gemacht von NEC-Patienten. Und haben festgestellt, nur eine Diagnose, Neck ist noch gar nicht so alt, ne? Die ist, weiß nicht, 50 Jahre ist die jetzt, glaube ich, in der Neonatologie. Also irgendwann in den 70ern war es, glaube ich. Ich bin jetzt kein großer Neck-Forscher, aber noch eine relativ junge Diagnose, was man, wenn man die Medizingeschichte anguckt. Und das sind scheinbar 5 verschiedene Cluster. Also in ihrem Datensatz haben die jetzt 5 verschiedene Necks gefunden, die alle in so einer gemeinsamen Endstrecke münzen, aber die haben unterschiedliche Mortalitäten. Und ich glaube, sie haben auch unterschiedliche Ursachen, aber das müssen wir noch erforschen. Das ist also, die Neck ist nicht nur eine Probiotika zu wenig Erkrankung, ja, aber die hat sicherlich auch eine zirkulatorische Erkrankung, Komponente. Okay. Und ich glaube, da können wir noch ganz viel lernen. Und das wird, glaube ich, KI bringen, dass wir vielleicht arterielle Hypotension so nicht mehr sehen als Diagnose. Vielleicht wird dieses Wort nicht mehr verwendet irgendwann mal. Sondern wir sagen, okay, das ist vielleicht nur ein Symptom.
Ja? Okay, hört sich vielversprechend an.
Und das glaube ich, dass das da hinführen könnte. Und das Letzte, das fand ich unglaublich spannend, ist ein Deep Learning Model von der Arbeitsgruppe von David van Leere in Antwerpen. Das ist ein Algorithmus, der das schon macht, was ich träume. Der macht im Hintergrund eine Analyse von verschiedenen Vitalparametern, aber auch zum Beispiel vom FiO2 und von der respiratorischen Komponente, nimmt gleichzeitig so ein bisschen Risikofaktoren mit auf, wie Gestationsalter und Gewicht, und analysiert das Late-Onset-Sepsis-Neck-Risiko kontinuierlich. Ja, Minute zu Minute aktualisiert er sich und gibt einem so eine Art Risikoabschätzung, wie hoch ist das Risiko, dass das Kind in den nächsten, ich sage jetzt mal 24 Stunden, eine Sepsis entwickelt. Und da hat er eben gezeigt, dass so um die 10 Stunden herum, also lest euch die Publikation im Detail durch, aber ungefähr eine Gabe früher kann man dieses Antibiotikum geben. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein Traum, den ich mal habe, sondern das ist wirklich jetzt Realität. Klar, wir müssen noch multizentrische Daten, prospektive Evaluation, all das muss noch folgen. Aber wenn sich das bewahrheitet, dann könnte es dazu führen, es ist fast quasi so ein bisschen sich selbst zerstörend, ne, dass der Sepsis-Prädiktor nicht mehr so gut funktioniert, weil wir so früh dran sind, dass sie nicht mehr entsteht und dann am Ende sagen, ah, oh, der performt jetzt viel schlechter, der taugt nicht mehr so richtig was. Es liegt nur daran, dass wir früher dran sind, es früher erkennen. Da müssen natürlich dann auch die Laborwerte dementsprechend vielleicht nachziehen, die Sachen, wie wir die Kinder angucken, müssen dann nachziehen. Finde ich gespannt, dass jetzt über 1000 Kinder gewesen.
Drei ganz unterschiedliche Publikationen, unterschiedlichen Themen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie finden die wieder in den Shownotes verlinkt. Also gibt's einiges zu lesen. Vielen Dank für den tollen Hinweis. Und jetzt ist der Podcast schon fast wieder zu Ende. Noch meine obligatorische Frage. Wenn du jetzt neu starten würdest oder in der Medizin, was wäre dein Thema beziehungsweise was kannst du unseren jungen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben auf den Berufsweg?
Also wenn ich mich neu entscheiden müsste, ich glaube die Hämodynamik oder überhaupt dieses komplexe Denken, verschiedene Sachen, Lunge, Herz, Hirn, das macht mich schon sehr glücklich. Aber das ist eher was so für Ausdauersportler. Die sehr, sehr viel Geduld mitbringen, also klinische Forschung an sich. Ich glaube, das ist jetzt nicht für jeden das Beste, aber ich bin da schon sehr, sehr glücklich drin. Aber ich glaube, auch diese menschlichen Faktoren, die faszinieren mich einfach an dieser Forschung, obwohl die so nach Hightech riecht und klingt. Mhm. Das finde ich eigentlich das Spannende, dass wir so ein bisschen die Intuition, das Bauchgefühl machen und dass wir damit auch die Menschlichkeit verbessern können. Wenn wir diese Kinder angucken, Jahre später, was haben die für Veränderungen in ihren Vitalparametern gehabt? Tat ihnen das vielleicht richtig gut mit der Skin-to-Skin-Care? Hat vielleicht das Kolostrum den Unterschied gebracht am Ende? Also so wirklich spannende, zutiefst menschliche Sachen, die da, finde ich, die Faszination bringen. Also von daher kann ich dieses Thema absolut empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß, aber ich glaube, es gibt auch leichtere Möglichkeiten, Erfolg zu haben und Spaß an Wissenschaft. Und ja, was ich so jungen Leuten mitgeben würde, ich glaube, egal was es ist, wenn man so diese Lehrmeister, die man hat, wenn man die fragt, warum machst du das so? Und die Fragen muss man stellen. Und die Antwort kommt, weil wir das schon immer so gemacht haben. Dann wird's spannend. Dann sollte man dranbleiben. Okay. Dann sollte man nachhaken und nachbohren und sich vielleicht Menschen suchen, mit denen man arbeitet, die einen auch ein bisschen auf die Enttäuschungen, die da mitkommen, ja, die Rejections von Papern, von Grants, die einen so ein bisschen darauf vorbereiten. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht, weil es ist nicht immer nur alles super und alles toll, sondern es ist auch manchmal anstrengend, wenn die nächste Deadline drückt. Und das ist schon ganz gut, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet, wo es menschlich einfach super passt.
Super.
Das würde ich so ein bisschen empfehlen, glaube ich.
Christoph, die Zuhörer konnten deine leuchtenden Augen gerade nicht sehen. Ich durfte die sehen, aber ich glaube, deine Begeisterung hast du klar in Worte gefasst. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hat unheimlich Spaß gemacht, dir zuzuhören und deine Gedanken mitzuverfolgen. Vielen Dank für die tollen Ideen und vielen Einfälle und dein Wissen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Mario.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal zu dem Thema Hämodynamik in der Neonatologie mit Dr. Christoph Schwarz aus Heidelberg. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten. Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger.